Claudia Kempfert, wenn du heute Bundeskanzlerin wärst und morgen genau eine energiepolitische Maßnahme umsetzen könntest, welche wäre das und warum?
Ja, ich würde auf jeden Fall den Ausbau der erneuerbaren Energien forcieren. Warum? Weil sie die Basis für alles sind. Wir brauchen Strom für die Wärmepumpe, für das Elektrofahrzeug, für unsere Haushalte, und der sollte möglichst erneuerbar sein. Und wenn wir dann noch auch in die Industrie gucken oder in andere Bereiche, sehen wir, da brauchen wir dringend den Strom. Und deswegen wäre meine Amtshandlung sozusagen, den Ausbau der erneuerbaren Energien, das Tempo massiv zu erhöhen und den Ausbau zu forcieren.
Campus Beats. Wir sprechen mit den klügsten Business-Köpfen einfach über das, was sie wirklich bewegt.
Campus Beats, dein Business-Update.
Worum geht's?
Aktuelle Trends, neue Skills, Bücher.
Campus Beats.
Ein Kurzschluss entsteht, wenn Strom den falschen Weg nimmt. Kurz, heftig. Und wenn man nicht eingreift, legt er das ganze System lahm. Genau das passiert in der deutschen Energiepolitik seit Jahrzehnten. Falsche Annahmen, kurzfristiges Denken und am Ende zahlen wir alle den Preis. Das sind Worte meines heutigen Gastes hier bei Campus Beats und ich bin jetzt froh, dass sie live da ist. Schön, dass du wieder auf Play gedrückt hast da draußen. Ich bin Andrea Peters und ich bin jetzt neugierig auf Claudia Kempfert. Hi.
Hallo, ich freue mich auch, da zu sein.
Dein Buch heißt Kurzschluss, wie wir unsere Energiezukunft verspielen. Claudia, und seitdem dein Buch draußen ist, im Campus Verlag erschienen, warst du in vielen Interviews schon zu hören und zu sehen. Musstest du dagegen viele Vorurteile ankämpfen, à la Wirtschaft und Klima gemeinsam denken? Wie soll das denn gehen? Denn das ist ja ein Gedanke, aus dem du auch kommst, richtig?
Ja, es ist leider so, dass dieses Gerücht oder dieser Mythos sich immer noch hartnäckig hält. Es ist ja ein Kurzschluss, der immer wieder gemacht wird. Und das, ich bin ja schon seit knapp 30 Jahren im Geschäft, beschäftige mich mit diesen Themen. Und in der Öffentlichkeit ist leider diese Frage noch immer die eingängigste, dass Klimaschutz gegen Wirtschaft ausgespielt wird. Dabei ist das Gegenteil richtig. Wenn man Klimaschutz macht, stärkt man die Wirtschaft, man schafft Wertschöpfung, Arbeitsplätze und Innovation und stärkt damit auch insgesamt die gesamte Volkswirtschaft. Und dass wir Wohlstand generieren können mit Klimaschutz, ist lange bekannt. In der Wissenschaft zumindest ganz, ganz lange bekannt, aber leider in der Politik häufig missverstanden und damit leider auch in der Öffentlichkeit. Also insofern gibt es die Frage leider nach 25 Jahren immer noch. Ich hätte mir gewünscht, sie gäbe es nicht mehr, aber die vielen, vielen Bücher haben bisher nicht wirklich ein Umdenken hervorgebracht, vielleicht mit diesem hier. Das würde mich sehr freuen.
Genau, du bietest ja konstruktive Lösungsansätze und Beispiele in deinem Buch an. Aber bevor wir da auch so ein bisschen mal in die Tiefe gehen und uns so eine Lösung auch mal anschauen, würde mich noch interessieren, deine Gedanken zu: Warum ist deiner Meinung nach die Energiedebatte so emotional geworden und warum wird die auch so emotional geführt?
Ja, es ist wirklich eine gute Frage, warum die ganze Energiedebatte so emotional geführt wird. Und deswegen habe ich ja auch das Buch geschrieben, weil sich diese ganze Energiedebatte so falsch anfühlt. Wir reden ja über Wärmepumpen, als wäre das irgendwie eine Bedrohung, über Elektroautos, es seien das irgendwie so ideologische Auswüchse oder erneuerbare Energien sind risikoreich. Dabei ist die Realität längst weiter und das ist alles ökonomisch sinnvoll. Und ich glaube, dass da eine große Emotionalität hereinkommt, wenn es nah an den Menschen herankommt. Wenn es darum geht, zum Beispiel eine neue Heizung einzubauen, wenn es darum geht, dass die Tankkosten immer höher werden und die Menschen verstehen müssen, es liegt nicht an erneuerbaren Energien, im Gegenteil, sondern es liegt an den fossilen Energien, wie man aktuell ja sehen kann. Wir sind in der größten fossilen Energiekrise, in der wir je waren, aktuell durch den neuen Krieg auch im Nahen Osten, im Iran, davor schon durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine sehen wir immer wieder, dass fossile Energien als Waffe benutzt werden, als auch ein Grund, warum kriegerische Auseinandersetzungen geführt werden und dann am Ende Öl, Gas, alles teurer wird und damit auch die Heizkosten und die Benzin Preise, wenn man denn mit Öl und wenn man Öl oder Gas damit heizt oder mit Benzinfahrzeuge herumfährt. Und das ist das, was es dann teuer macht. Und das macht die Menschen natürlich emotional. Und dann kommen einzelne Mythen hinzu oder auch Verschwörungstheorien, Interessenpolitiken, die dann den Eindruck zu erwecken versuchen, dass die erneuerbaren Energien oder die Energiewende alles teurer macht. Aber ist es so glasklar, dass genau das Gegenteil richtig ist. Und ich denke, dass da auch eine gewisse Emotionalität deswegen hineinkommt, aus diesen unterschiedlichen wirklich Bereichen, in denen wir uns da bewegen.
Ja, du hast gerade was Wichtiges gesagt, Mythos oder Realität. Was wird denn da bei der Energiewende am häufigsten auch missverstanden? Auch das ist ein Kapitel bei dir im Buch oder eigentlich ganz viel Aufklärung, die auch bei dir im Buch passiert. Aber warum halten sich solche Narrative so hartnäckig? Also es gibt ja viel Aufklärung schon, oder würdest du sagen, noch zu wenig?
Doch, es gibt viel Aufklärung, aus meiner Sicht immer noch zu wenig, wenn sich diese Mythen immer noch so eingängig halten, auch gespielt durch die sozialen Medien oder dort, wo die Menschen erreicht werden. Ja, warum halten sich die Mythen so hartnäckig? Also es liegt natürlich an Interessenpolitiken. Die Vergangenheit sollte möglichst lange konserviert werden, die fossilen Energien. Da gibt es lange, lange Geschäftsmodelle, die lange schon da sind, sei es durch im Bereich der Automobilwirtschaft oder auch in der Gaswirtschaft, daran erkennt man das sehr deutlich. In der Vergangenheit in Deutschland auch in der Kohlewirtschaft, das hat sich mittlerweile gelegt, weil wir einen Kohleausstiegsfahrplan haben, aber aus dieser Motivation heraus werden Mythen gesponnen und dann so getan, als wenn die Wärmepumpe nicht funktioniert im Altbau oder das Elektroauto explodiert oder nicht fährt oder irgendwelche anderen da sind oder die Gasheizung immer eingebaut werden müsste. Also da gibt es dann viele interessengeleitete Kommunikationswege und ich denke, es hat etwas einerseits mit Interessenpolitik zu tun, es hat aber auch was mit den politischen Einstellungen einzelner Parteien zu tun, denn gerade am rechten Rand ist die Energiewende so ein Hassobjekt geworden, also der Heizungshammer hier als ein Beispiel, was ich auch im Buch eindrücklich beschreibe, der da dann zum Anlass genommen wurde, die ganze Wärmewende schlecht zu reden und da Mythen zu verbreiten oder auch im Bereich der Automobilwirtschaft, wo dann lieber der Dieselskandal oder der Diesel aufrechterhalten wird und dann 30 Milliarden für einen Dieselskandal gezahlt wird, anstelle dass in neue Innovationen, in Elektromobilität, in nachhaltige Automobilwirtschaft zu stecken, die dann am Ende auch Wohlstand und Arbeitsplätze generieren. Also ich denke, das ist so ein Konglomerat aus Interessenpolitik und parteipolitischer Interessenlage.
Ja, also Geld und Politik sehe ich da eben auch ganz klar dahinter, was du gerade genannt hast. Aber es gibt ja eben auch Menschen bei uns in der Gesellschaft, die dahinter steigen sollten. Ne? Das sind Kontrollelemente, wie wir Journalisten zum Beispiel. Oder sagst du, das ist einfach ein Desinteresse der Menschen, weil die mit anderen Dingen beschäftigt sind oder werden? Also warum klappt da diese Kontrollinstanz irgendwie nicht? Ne? Weil du sagst ja, wenn Aufklärung da wäre, würden das die Menschen erkennen und wir würden was ändern.
Ja, also ich denke, die Menschen sind schon schlau, wenn man ihnen das ordentlich erklärt und auch sagt, so wie aktuell, wir sind in einer fossilen Energiekrise, das merken auch alle beim Tanken, das ist nicht die Energiewende, im Gegenteil, hätten wir sie gemacht, würden die hohen Kosten gar nicht entstehen. Also ich denke, da liegt es daran, dass wir diese glasklare Aufklärung betreiben müssen, dass die Fakten stärker auch in den Vordergrund gerückt werden, dass so eine Kampagne, die ja eindeutig identifiziert werden kann, diese Heizungshammer als Kampagne, dass die so durchschlägt, hat etwas auch mit natürlich mit den Mediengesetzen zu tun, dass da die Klicks schneller sind als die Information und dass das dann auch ausgenutzt wird von bestimmten parteipolitischen Interessen und die anderen dann nicht genauso argumentieren oder die Fakten stärker in die Öffentlichkeit rücken, ist enorm schwer. Also Fakten gegen Desinformation ist auch die Aufgabe der Wissenschaft, ist auch die Aufgabe der Medien, aber die geraten ja auch immer mehr unter Beschuss. Nicht nur, dass Desinformation betrieben wird, sondern diejenigen, die Aufklärung betreiben, sei es Journalistinnen oder auch Wissenschaftlerinnen, die werden ja attackiert und da wird dann Unseriosität unterstellt. Da gibt es dann einzelne Medien, die dann irgendwie was was ganz anderes berichten und ihre eigene Wahrheit kreieren. Und da ist es sehr schwer, ich glaube, für viele da durchzusteigen, wenn sie dann irgendwie so in so einem Instagram aufmachen oder welche sozialen Medien man auch immer da nutzt und dann kommt irgendwas reingeslidet, so die Wärmepumpe taugt nichts oder Habeck reißt mir irgendwas aus dem Keller raus oder so, also irgendwas, was Wirres da berichtet wird, dann erreicht es die Menschen und dann wird es sehr viel schwerer, dagegen zu halten. Also ich glaube, da braucht man emotionale Erzählungen, die dann das auch besser erläutern.
Und du hast eben gerade die Wissenschaft angesprochen. Natürlich, weil du gehörst zu den wichtigsten deutschen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern für Energie und Klimaökonomie. Seit 2004 leitest du die Abteilung Energie, Verkehr, Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin und bist Professorin für Energieökonomie und Nachhaltigkeit. Deswegen, lass uns mal die ganz große Frage stellen, was läuft denn deiner Ansicht nach in der Energiepolitik falsch? Also wo ist Deutschland da energiepolitisch falsch abgebogen?
Also, was energiepolitisch vor allen Dingen falsch läuft, ist, dass wir niemals das Ende im Blick haben, sondern uns immer von dem nächsten Stolperstein zum nächsten entlanghangeln und dann ins Trudeln kommen und dann wieder zurücklaufen. Also wo ist das passiert? Einerseits aktuell im Bereich der erneuerbaren Energien, da läuft es eigentlich im Moment ganz gut. Der Ausbau von Solar und Wind funktioniert etwas besser und das will man jetzt wieder aufhalten durch aktuelle politische Entwürfe, die man da ins Rennen geschickt hat, dass die erneuerbaren Energien eher wieder ausgebremst werden, sei es durch die Fördermaßnahmen, durch Netzanbindung oder andere Formen, die man jetzt bei der Kraftwerkseinsatzstrategie verändern will, wo es dann wieder sehr stark in Richtung fossile Erdgaskraftwerke geht und das macht die Abhängigkeit höher. Wir sind damit wieder auch anfälliger, erpressbarer, es wird alles teurer. Das ist so der eine Baustein. Der nächste ist die Wärmewende, wo es ja auch in Richtung energetische Sanierung gehen muss, in Richtung Wärmepumpe. Da sind wir wahnsinnig spät dran, auch im europäischen Vergleich Schlusslicht. Da passiert der nächste energiepolitische Kurzschluss, indem wir nicht die Wärmepumpe forcieren oder energetische Sanierung voranbringen, sondern aktuell angebliche Wahlfreiheit im Heizungskeller haben wollen. Das Heizungsgesetz sollte ja unbedingt abgeschafft werden. Jetzt wird es verschlimmbessert in ein Gebäudemodernisierungsgesetz, wo man dann eine angebliche Wahlfreiheit hat, was aber bedeutet, dass man weiterhin Öl- und Gasheizungen im Keller haben kann und dass die werden ja enorm teuer, sollen auch teurer werden durch höhere CO2-Preise. Da wird auch nichts erstattet oder so, sondern das soll teurer werden. Dann soll eine ominöse Biotreppe kommen, also irgendwie nachhaltige Biomasse, die es so gar nicht gibt und wahnsinnig teuer ist, soll dann irgendwie beigemischt werden. Das macht das Ganze noch teurer und auch ominöser. Da geht der nächste energiepolitische Kurzschluss los und anstelle diese 65%-Regelung, die man vorher hatte im Heizungsgesetz, einfach beizubehalten. Man kann ja noch anders fördern oder den Menschen die Möglichkeit geben, sich da auch ordentlich dann auch beraten zu lassen und Wahlfreiheit zu bekommen. Das ist ja nicht so schwer. Das wäre jetzt so der nächste Schritt. Da passieren aber jede Menge energiepolitische Kurzschlüsse. Das sind so die schlimmsten Baustellen, die wir im Moment haben, würde ich sagen, wo jetzt die jetzigen Gesetzesentwürfe wirklich wieder in die völlig falsche Richtung gehen.
Ja, also du hast ganz viele Kapitel eben in deinem Buch auch angebracht, ne? Ist die Rede von der Autoindustrie, Technologie, Offenheit, dann der Heizungshammer, Kapitel 5 kann ich sehr empfehlen auch, aber auch sowas wie Subventionen oder Atomkraft, fehlende Stromspeicher und so weiter, ne? Was ja auch immer wieder gerade in den Medien sehr aufgeheizt diskutiert wird. Und dann höre ich eben von vielen kritischen Stimmen, ne? Naja, das ist doch alles nur grüne Ideologie. Und auch so heißt ein Kapitel bei dir im Buch Kurzschluss. Inwiefern siehst du aber den Green Deal als, also den Green Deal Europas als industriepolitische Chance, Claudia?
Genau, also es wird natürlich immer sehr schnell alles als grüne Ideologie abgetan, aber dabei geht es ja nur darum, dass wir Innovationen voranbringen und Energiewende nichts anderes ist als ein Green Deal für mehr Wertschöpfung, für mehr zukunftsfähige Jobs und weniger Kosten, die wir in der Zukunft haben. Wir sehen ja im Moment, wie abhängig wir sind von fossilen Energien aus dem Nahen Osten oder wir jetzt nicht so stark von der Region, aber indirekt betroffen durch hohe fossile Energiepreise, also Öl, Gas, wird teurer, damit Benzinpreise auch. Und der Green Deal bewahrt uns vor solchen Kurzschlüssen und Fehlentscheidungen und hohen Kosten, indem wir auf Energieeffizienz setzen, indem wir auf erneuerbare Energien setzen oder in der Autoindustrie auf Elektromobilität oder im Heizungsbereich Wärmepumpen einbauen und so weiter und so weiter. Es sind jede Menge Innovationen. Andere europäische Länder machen da sehr, sehr viel mehr als wir und sind da auch schon deutlich weiter. Und dann haben wir geringere Kosten für Strom, geringere Kosten fürs Heizen, weil damit automatisch, indem man mehr Energie einspart, alles billiger wird. Aber auch indem man auf Energien setzt, die heimisch sind, die vor Ort hergestellt werden können und die nicht unnötig importiert werden müssen. Und all das ist die Riesenchance. Und das ist dieser Green Deal, der Innovation hervorbringt, der Chancen hervorbringt, Wertschöpfung und Arbeitsplätze und damit volkswirtschaftlich eine riesige Chance ist für nicht nur für Deutschland, sondern für ganz Europa.
Vielleicht für alle, die jetzt erstmal bei dem Green Deal nochmal im Gedächtnis nachblättern mussten und so, braucht ihr nicht machen, ich sag's nochmal kurz.
Beat on repeat.
Der European Green Deal ist so ein Maßnahmeplan, ja so ein Regelwerk der Europäischen Union. Hat das Ziel, Europa bis zum Jahr 2050 zum ersten klimaneutralen Kontinent der Welt zu machen. Und da gehen so Sachen Hand in Hand wie der ökologische Klimaschutz mit nachhaltigem Wirtschaftswachstum und auch sozialer Gerechtigkeit. Und Claudia, wir haben jetzt gerade schon so ein bisschen über den Klimaschutz und Wirtschaftswachstum auch gesprochen, warum du das zusammendenkst und so. Ich würde gerne auf diesen dritten Punkt des Green Deal eingehen, die soziale Gerechtigkeit, ne? Weil du sagst ja auch, also die Energiewende kann sozial gerecht gelingen und auch gemeinsam gelingen. Lass uns doch mal diesen Blick nach vorne wagen. Wie gelingt denn das?
Ja, also vor allen Dingen, dass ich wichtig finde, was du ansprichst, die soziale Gerechtigkeit. Also gemeinsam ist das eine, dass wir alle auf erneuerbare Energien setzen, dass wir Energie sparen, indem wir fossile Energien runterfahren und die heimischen Energien hochfahren, als ein Beispiel, oder mehr Elektromobilität nutzen oder Wärmepumpe und so weiter. Aber die soziale Gerechtigkeit ist hier wichtig. Kluger Klimaschutz schafft soziale Gerechtigkeit. Warum? Weil wenn wir heimische erneuerbare Energien nutzen, werden die immer billiger und damit stärkt oder ermöglicht es überhaupt eine Teilhabe auch von Menschen, die weniger hohes Einkommen haben. Aktuell ist ein Elektrofahrzeug viel teurer als ein anderes, können sich nur einkommensstärkere Haushalte leisten. Da können wir und sollten wir gegensteuern, beispielsweise durch sogenannte Social E-Leasing-Programme, wo es dann billige soziale Leasing-Verträge gibt für einkommensschwache Haushalte. Läuft in Frankreich super, sollten wir ja auch einführen, kann auch soziale Gerechtigkeit schaffen. Wir machen jetzt sehr viel über den CO2-Preis, der wird dann teurer, belastet überproportional Niedrigeinkommensbezieher. Da sollten wir mit einem Klimageld gegenhalten, was pro Kopf ausgezahlt wird und was dann gerade auch Niedrigeinkommensbeziehern hilft, mit diesen höheren Kosten besser umzugehen. Und wenn wir dann die Energiewelt umgesetzt haben, die wir dringend brauchen, mit Energie sparen, mit erneuerbaren Energien, schafft das automatisch in den Städten saubere, leisere Städte. Die werden sauberer, weil fossile Energien ja auch Feinstaub und Emissionen verursachen. Wenn wir darauf verzichten, mehr Radverkehr, mehr Fußverkehr, mehr Elektromobilität, werden alle Lebensräume viel, viel gesünder, grüner und damit sauberer. Und das schafft vor allen Dingen dann auch für Niedrigeinkommensbezieher, die oftmals nicht im Grün wohnen können, sondern an viel befahrenen Straßen wohnen, eine soziale Gerechtigkeit. Oder auch im Bereich der Gebäudeenergie. Wenn wir da energetisch sanieren, sinken die Kosten. Das schafft auch viel Kostenerstattung, gerade für Niedrigeinkommensbezieher. Oder wenn die gesamte Volkswirtschaft dann sehr viel geringere Kosten hat, ist das dann insgesamt sozial gerecht. Und darauf müssen wir achten, dass wir den Umstieg jetzt erstmal sozial gerecht gestalten und am Ende das Ergebnis schafft auf jeden Fall mehr soziale Gerechtigkeit, wenn der ÖPNV billiger wird, attraktiver, wenn Elektromobilität für alle da ist, wenn die Städte sauberer und sicher sind und wir damit eine Welt geschaffen haben, wo wir schon lange hin wollten, wo wir hätten schon sein können. Und damit sind alle auch an der Teilhabe dabei. Also sie können teilnehmen und damit haben wir eine gemeinsame Lösung. Also die Energiewende ist eine Mitmach-Energiewende. Sie schafft damit Partizipation für alle und am besten auch alle, nicht nur für reichere Haushalte, sondern auch für ärmere.
Bevor wir über diese Partizipation vielleicht auch innerhalb deiner Community sprechen, was ihr da schon macht und so, auch auf deinem starken Instagram-Kanal, würde ich gerne nochmal diese soziale Gerechtigkeit im Zusammenhang mit der Politik ganz kurz besprechen. Ja, also wir wollen ja nicht zu politisch werden hier, denn es war jetzt irgendwie so, das Elterngeld wurde nochmal besprochen oder kam eben in die Politik und da hieß es, die Elterngeldobergrenze wird runtergesetzt, ne? Also wenn man einen bestimmten Betrag, ein Jahreseinkommen als Paar hat, im Moment bei 175.000 Euro, dann wird das Elterngeld gekürzt und diese Grenze sollte ein bisschen runtergesetzt werden, ich glaube 150 oder so, 150.000 Euro als Elternpaar im Jahr. Und dadurch sollte dann eben die Regierung einige Millionen Euro im Jahr sparen, 400 Millionen Euro. Und gleichzeitig wurde in der Politik eben auch diskutiert, wir wollen die Kerosinbesteuerung so ein bisschen fördern. Bedeutet, dieser Betrag, der beim Elterngeld zum einen wegfällt, wird dann gesteckt in die Kerosin und in die Flugindustrie. Und da denke ich mir, wenn diese Dinge eben nicht diese Rahmenbedingungen eben nicht da sind, können wir doch als Gesellschaft sehr wenig machen. Wie ist denn, Claudia, dein Appell vielleicht auch an die Politik, was geschehen muss? Gibt es da einen?
Ja, klar, es gibt jede Menge, vor allen Dingen nicht diese Kurzschlüsse, die ja in Richtung fossile Subventionen wieder gehen, sei es Tankrabatt oder, was du angesprochen hast, auch die Flugindustrie zu stützen. Das sind fossile Subventionen, die eigentlich runtergefahren gehören und Elterngeld sollte man erhöhen, Klimageld auch, also gerade auch für Niedrigeinkommensbezieher, damit das alles bezahlbar bleibt. Und man sollte auf gar keinen Fall bei Bildung kürzen, das ist ja der völlig falsche Weg, sondern da mehr Geld ausgeben und die fossilen Subventionen runterfahren. Also keine Tankrabatte, keine Rabatte für Billigflieger oder für gerade auch für Kurzstreckenflüge. Wir sind in einer fossilen Energiekrise. Wie viele Weckrufe brauchen wir da noch? Und müssen umsteigen, also in Richtung nachhaltige Flugtreibstoffe, in Richtung mehr Bahnverkehr, gerade auch innerdeutsch oder innereuropäisch, kann man da sehr viel mehr machen, auch mit Nachtzügen und die preiswerter und bezahlbarer und attraktiver und umsetzbarer machen. Das sind so die einen Wege. Die anderen sind, dass wir ja insgesamt Kosten senken müssen für alle. Und da müssen die fossilen Subventionen runtergefahren werden. Vom Dieselprivileg, Dienstwagenprivileg ist auch noch zu nennen, ist völlig aus der Zeit gefallen. Das brauchen wir überhaupt gar nicht mehr, sondern eher in Richtung Klimageld oder Social-E-Leasing-Programme, also dass man gezielte Elektrofahrzeuge für Niedrigeinkommensbezieher, die Leasingraten darunter fährt und den ÖPNV billiger macht und den Bahnverkehr stärkt. Also solche Dinge, es geht alles in die falsche Richtung. Also daran erkennt man, wir sind wieder in einer Welt der wirklich energiepolitischen oder insgesamt der Kurzschlüsse, die an der falschen Stelle sparen und an den falschen Stellen dann wieder Geld rausschmeißen, was wir behalten sollten beziehungsweise an anderer Stelle ausgeben sollten.
Ja, du bekommst ja jetzt über die Jahre, in denen du das machst, in denen du das Thema Klima beackerst, immer wieder dieselben Fragen gestellt, die du im Buch ja jetzt auch beantworten kannst. Dein Buch heißt Kurzschluss, wie wir unsere Energiezukunft verspielen, aber eben auch nicht nur mit der Beschreibung des Ist-Zustandes, sondern auch mit Lösungsvorschlägen. Und gemeinsam mit deiner Lektorin Waltraud Berz ist dieses Buch entstanden. Also du als Autorin musst ja immer dein Skript abgeben und so weiter. Dann geht ja die Dinge nochmal durch, ne, für die Verlagsarbeit so gar nicht kennen. Und dann wahrscheinlich in Telefonaten oder auch in Treffs. Gehst du das dann mit Waltraud durch oder wie ist das dann eigentlich passiert?
Genau, also treffst du also Zoom-Calls in dem Fall, weil ich sitze in Berlin oder im Norden Deutschlands und sie in Frankfurt und da haben wir uns gezoomt oder telefoniert die ganze Zeit. Aber wir treffen uns auch, wir waren zusammen auf der Leipziger Buchmesse, da sind wir, haben wir das Buch auch präsentiert und da war sie dabei, es hat mich sehr gefreut. Das ist eine wunderbare Lektorin, ich arbeite sehr, sehr gern mit ihr zusammen.
Und dann würde ich wahrscheinlich jetzt freuen, dass ich sie danach gefragt habe, ob sie nicht ein paar Sätze auch zu dir sagen möchte. Und natürlich hat das Waltraud gemacht. Hier ist sie mal. Hier ist Waltraud Berz, deine Lektorin für dich im O-Ton.
Offbeat.
Als Claudia Kempfert und ich vor einem Jahr angefangen haben, nach dem Bestseller Schockwellen ein weiteres gemeinsames Buch zu planen, da war nicht vorauszusehen, wie sehr es das Buch der Stunde werden würde. Die akute Energiekrise infolge des Iran-Krieges war noch weit weg. Als Anstoß reichte schon der Stimmungsumschwung in Sachen Klimawandel. Allerorten gab es plötzlich eine spürbar wachsende Unlust, sich mit den Folgen unserer hohen CO2-Emissionen überhaupt noch auseinanderzusetzen. Das kann doch nicht wahr sein, möchte man meinen. Doch was sagt Claudia Kempfert? Ein Kurzschluss hält sie dagegen. Und ich fand es großartig, dass sie spontan diese Titelidee hatte. Der Titel bringt auf den Punkt, um was es ihr geht. Um die Scheinlösungen, die uns Kurzfristdenkern die Zukunft verbauen. Und das macht Claudia Kempfert an allen wichtigen, unser Leben betreffenden Energiefragen deutlich, ganz konkret. Und sie wappnet uns gegen Mythen und Falschinformationen aller Art.
Ja, super, freut mich sehr. Hat es auf den Punkt gebracht, was mir da auch ein Anliegen war, dass man diese emotionale Debatte einmal einfängt und auch die Wahrheiten aufschreibt anstelle von Mythen und auch Lösungen voran oder einbringe, wo es wirklich darum gehen muss, dass wir eben nicht in diesen Kurzschlüssen verharren, sondern den Weg daraus finden. Da sind wir alle Teil der Lösung, nicht nur die Politik, sondern wir alle. Und das ist mir so ein Anliegen. Also einerseits auch wirklich aufzuklären und da ist ganz viel auch gemeinsame Arbeit drin. Ich bin ja schon seit über 25 Jahren wissenschaftlich dabei und viele Studien verlinkt, also auch für alle, die sich da mal informieren wollen und habe da schon ganz positive Rückmeldungen bekommen, da ist das Buch Gold richtig, aber auch für Menschen, die Lösungen suchen und das bringt der Waltraud Berz hier auf den Punkt, dass mir das ein Anliegen war und ich freue mich, dass sie sich da auch über den Titel dann gefreut hat, also der Vorschlag, der bringt es dann gut auf den Punkt. Und dass wir das Buch da wieder gemeinsam machen konnten, das hat mich wirklich sehr gefreut.
Genau, da ist ein Licht aufgegangen bei diesem Titel, ne, bei diesem Zack in den Kopf gekommen. Und man sagt ja eigentlich, nicht immer ist dieser erste Gedanke super, aber ich finde auch, also dieser erste Gedanke, der lohnt es sich auf jeden Fall zu speichern. Und dass er das gemacht hat, super. Jetzt hattest du gerade auch schon mal gesagt, gemeinsam muss es geschaffen werden und es gibt viel, wo du dich auch engagierst. Ich hatte eben schon mal deinen Instagram-Kanal genannt und natürlich Buch und Instagram-Kanal packen wir in die Shownotes, dass ihr euch da mal weiter informieren könnt. Wie kommt ihr da zusammen? Also gibt es schon Treffs oder auch Gruppen, wo ihr euch dann austauscht?
Ja, also es gibt jede Menge Möglichkeiten, sich auszutauschen. Also ich komme aus der Wissenschaft und da gibt es ganz, ganz viele Menschen, die in so vielen unterschiedlichen Bereichen sich einbringen. Also nicht nur, dass sie da Informationen betreiben, sondern auch ganz konkret. Also sei es Brücken, Bürgerenergieprojekte, die dann Brücken bauen zu Menschen, die vielleicht nicht so begeistert sind. Oder dass dann auch bestimmte Einrichtungen Lösungen erarbeiten, im Verein, in der Schule, im Unternehmen, egal wo. Und da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und ich freue mich über alle Menschen, auch im Instagram-Kanal ist das ja sichtbar, die da so aktiv sind und auch was tun. Und nicht nur aufklären, sondern auch in ihrer Welt, wo sie sich bewegen, nicht nur zu Hause, so in der Familie und so, sondern auch da, wo sie tätig sind oder auch Lösungen sich ausdenken, da so aktiv sind. Das freut mich enorm. Und da kann jeder überlegen, egal wo, allein jetzt eben das Buch vielleicht zu lesen oder zu hören oder dann auch Wege finden oder sich inspirieren lassen. Wo kann ich denn was tun? Und das wissen wir aus der Forschung, dass das enorm wichtig ist, dass man nicht in so einer Klimaangst verharrt, die viele Menschen verspüren. Das ist auch absolute nachvollziehbare Reaktion. Das ist psychisch so richtig, also da tickt man richtig, aber man kommt da raus, indem man sich nicht nur informiert, sondern auch Lösungen findet, die es gibt, zuhauf gibt und deswegen ist es total toll. Ich freue mich da im Übrigen auch über jede Zuschrift, es sind wirklich enorm viele, positive und auch Nachfragen und so und auch Berichte über von Menschen, die sich überall einbringen im Arbeitsplatz oder im Verein oder wo sie sich da befinden und da auch ihre Geschichten erzählen. Und das freut mich enorm, dass das Buch da auch so ein Motivator sein kann, für Dinge anzupacken.
Unbedingt. Also weitermachen, weiter recherchieren, sich weiter austauschen oder natürlich weiter den Campus Beats Podcast hören. Mit Claudia gibt es schon eine Folge. Wir sind ja mittlerweile schon in der 15. Staffel. Es ist unfassbar vom Campus Beats
Podcast.
Und also genau, also das verlinke ich natürlich auch nochmal alles in den Beschreibungen zur Sendung. Und lasst uns gerne ein paar Sterne da oder auch in der Kommentarfunktion überall, wo es Podcasts gibt. Wir schauen uns das auch an und melden uns dann dazu. Also, Klima und Wirtschaft lassen sich nicht gegeneinander ausspielen. Im Gegenteil, es geht nur gemeinsam, sagt mein heutiger Gast Claudia Kempfert, Campus-Autorin. Sie schaut auf die Ursachen der Energie- und Klimakrise, analysiert sie und zeigt dann eben Wege für eine Energieversorgung auf, die sicher, bezahlbar und klimafreundlich ist. In ihrem Buch Kurzschluss, wie wir unsere Energiezukunft verspielen, geht's um politische Konflikte, um Mythen, ihr habt's gehört, oder auch um Fehlentscheidungen rund um die Energiewende. Genauso wie Lösungen. Claudia, danke dir, dass du heute da warst.
Ich danke dir, dass ich da sein durfte. Hat mich sehr gefreut. Und danke auch alle, die zugehört haben. Da freue ich mich auch sehr drüber.
Und wer weiß, vielleicht gibt es dann nochmal eine Folge. Also wer weiß, ne, wenn wir in der 25. Staffel sind.
Hoffentlich. Ja, sehr gerne. Ich bin gern wieder dabei.
Alles Gute dir und möglichst wenig Kurzschlüsse bei deiner Technik.
Vielen Dank.
Danke, bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Campus Beats.
Mehr Campus gibt es unter www.campus.de/podcast.